Ja, schön, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Danke für die Einladung. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Wochen? Da haben wir den langen, langen Winter weggesehnt und haben gesagt, Mensch, hoffentlich wird das bald Frühling und Sommer. Und jetzt sind wir mittendrin. Heute der heißeste Tag wahrscheinlich in diesem Sommer. Ich spüre das hier vorne. Ich hoffe, dass euch auch ganz kuschelig ist. Ja, die Verse, die ich in meiner Predigt irgendwo habe, werden gerade verteilt. Das habt ihr auf dem Zettel. Es kommt gleich an die Wand der Spruch, über den die Predigt hauptsächlich geht. Ich habe meine Predigt um 50% gekürzt. Und Oliver hat es gesagt, weil so heiß ist, wird alles langsamer gemacht. Also ist die Predigt doch wieder so lang, wie sie ursprünglich geplant war. Und ich freue mich mit euch, etwas zu teilen aus dem Johannesevangelium. Es ist nur ein Vers. Ja, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist aus dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Das hat Jesus selbst gesprochen. Und Schwerpunkt der Predigt soll dieses Wort erkennen sein. Also das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ich starte mit der Jahreslosung. Ihr habt so ein schönes Pergament hier. Das ist die Jahreslosung, ja, für ganz Deutschland und darüber hinaus. Wir haben hier keine bleibende Zeit. Und an diesem Pergament gefällt mir, und es geht mir richtig zu Herzen, diese Stadt hier unten, die ist so in ganz warmen Tönen. Das strahlt mich so an, wenn ich da drauf schaue. Und das ist genau das, was ich im Februar hier mit euch gemeinsam deinen Text geguckt habe, als ich gesagt habe, da ist die Geborgenheit. Hier bin ich zu Hause. Und manche ältere Geschwister sagen, hier bin ich geboren und hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich mein ganzes Leben lang gelebt. Die warmen Töne. Liebe, andere Menschen, getragen sein. Und dann ist aber der Spruch nicht zu Ende. Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? So tagtäglich erleben wir das vielleicht. Sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass diese Heimat, diese Geborgenheit, dass diese Liebe, dass wir das eigentlich nur auf Zeit haben, dass wir es nur geliehen haben. Wir haben davon gesprochen damals, dass Heimat verloren geht. Da haben wir damals, habe ich gesagt, so die Leute, die das aus dem Krieg erzählen können, vielleicht teilweise noch unter Schmerzen. Wir haben das in diesen Tagen in unserer eigenen Stadt erlebt, dass plötzlich Menschen, die mit uns zusammenleben hier, alles verlieren. Sozusagen das, was sie gerade noch auf der Haut hatten, noch rausretten können und der Rest ist weg. Und dann bleibt noch ein Angehöriger im Haus. Das ist schmerzlich und da ist plötzlich alles verloren, was Heimat ausdrückt, was Geborgenheit, was Sicherheit ausdrückt, ist plötzlich weg. Und danke für die Idee, dass wir heute einen kleinen Teil mithelfen, dass die Menschen einfach die nächsten Wochen und Monate überhaupt, ja, überleben und einfach ein Stück weit wieder wissen, ja, alles das ist weg, wo ich war, aber ich kann vielleicht wieder Fuß fassen. Wir haben damals im Februar davon gehört, dass so wie hier der Gegensatz von der irdischen Heimat zu der künftigen, zu der himmlischen, die wir suchen, die wir ersehnen, dass das Wort Gottes durchzogen ist, der Hebräerbrief besonders, von dem Gegensatz von den toten Werken, von dem Opferkult, von den ganzen Tieren, die geschlachtet werden müssen und dann von dem einmaligen, ausreichenden, genügenden Opfertod Jesu. Das stand so im Gegensatz, so wie hier die irdische Stadt und die zukünftige, die wir suchen. Ja, wir hatten dann gesagt, dieses Suchen, dieses Sehnen ist etwas, was Gott selbst in unsere Herzen gegeben hat, eine starke Kraft. Und es war ein Satz, den ich gesagt habe, wer sucht, wer immer noch auf der Suche ist, das ist nicht jemand, der was noch nicht gefunden hat, sondern der lebendig ist, der auf dem Weg ist.
Weil wenn du etwas gefunden hast, weil Jesus ja auch sagt, suchet, so werdet ihr finden. Wenn du etwas gefunden hast, dann ist es ja nicht, dass du sagst, jetzt habe ich es gefunden, ein für alle Mal, jetzt ist es. Das war's. Sondern du bist weiter auf dem Weg. Und ich dachte bei meiner Predigtvorbereitung, wie hat sich mein Gott eigentlich in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Herzen über die ganze Zeit verändert? Mein Gott. Gott hat sich nicht verändert, der ist unveränderlich. Aber mein Gottesbild, wie hat sich das gewandelt, wie hat sich das verändert? Die ganze Zeit über. Wenn ich da zurückdenke, was habe ich früher geglaubt, wie habe ich es ausgedrückt, wie habe ich es mit anderen Menschen geteilt und wie ist es heute? Das ist ein großer Unterschied. Und Gott ist ewig, der ist der, der immer bleibt, wie er ist, aber er zeigt sich auf so unterschiedliche Art und Weise. Und er hat diesen starken Antrieb, dieses Sehnen, dieses Suchen, hat er in unsere Herzen gegeben. Und jetzt kommt Johannes und sagt, Johannes gibt es uns wieder, Jesus sagt in seinem hohenpriesterlichen Gebet, und das ist das Gebet, danach wird die Welt anders sein, als sie vorher war. Die Jünger werden ihren Meister nicht mehr haben. Der wird ganz banal abgeführt, der wird gekreuzigt, der stirbt. Und hier sagt Jesus, das ist das ewige Leben. Er hatte von diesem ewigen Leben während der Wanderschaft mit den Jüngern schon immer wieder gesprochen. Er hat sie immer wieder darauf hingewiesen, es gibt etwas Höheres als das, was wir alltäglich erleben. Dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben besteht darin, dass sie dich, also den Vater, und den, den du gesandt hast, also mich selbst, Jesus Christus, erkennen. Ich möchte kurz was zu diesem Erkennen sagen. Bei diesem Erkennen, da schwingt bei jedem etwas anderes im Kopf oder im Herzen. Und die Bibel selbst benutzt ein und das gleiche Wort im Hebräischen und hat doch verschiedene Sinnbilder oder verschiedene Verstehensweisen auch oder verschiedene Nachrichten, die zu uns dringen sollen. Und ich dachte, schau mal in deiner Konkordanz, das ist so praktisch, du guckst bei Erkennen nach und dann sagst du, boah, ey, Liebe kommt ja schon oft vor, aber Erkennen auch ein paar Seiten. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber kommt richtig oft vor. Da gucke ich, wo kommt es als erstes vor? Wo kommt dieses Wort Erkennen in der Bibel als erstes vor? Nochmal?
Adam erkannte Eva.
Noch früher? Ja, genau. Also es geht ziemlich dramatisch und gar nicht so sehr gemütlich los. Nämlich es startet, die Schlange spricht mit Eva, so ist dieses Bild uns überliefert. Wenn ihr davon esst, von dieser Frucht, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Da kommt dieses Wort Erkennen zum ersten Mal vor. Und dann startet es, dann geht es weiter. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Also Scham und Schutzlosigkeit wird auf einmal bewusst und sie müssen schauen, sie müssen sich verstecken vor Gott. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und dann mein drittes Beispiel, das ist das, was du gesagt hast. Dann erkannte Adam Eva und sie bekam ihr erstes Kind. Eine innige Gemeinschaft, die sie gepflegt haben. Aber es startet in unserer Bibel mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt eigentlich, wenn ich heute eine Erkenntnis von Gut und Böse habe, ist sie für mich lebensnotwendig. Wenn ich das Gute und Böse nicht unterscheiden kann, werde ich ein Problem haben. Ich werde es vermischen, ich werde das Gute für Böse halten, das Böse für Gut und ich werde einige Probleme bekommen. Das heißt, die Grundlage meines Lebens ist, dass ich das erkenne. Aber damals im Paradies war das ein Problem. Denn von diesem Baum sollte nicht gegessen werden. Und die Schlange war klüger. Sie sagte, Gott hat das nicht so gemeint. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und bei der Erkenntnis der Nacktheit, also der Ungeborgenheit, der Hilflosigkeit ein Stück weit, da nehme ich einfach schmerzlich wahr, ja, es ist so. Ich muss das akzeptieren, diese Schutzlosigkeit. Ich kann auch nichts dagegen tun, nicht wirklich. Gott hat dann was getan, er hat es beide bekleidet. Er hat den Menschen sozusagen bekleidet, geschützt. Aber ich muss es erstmal anerkennen, es ist über mich verfügt und es tut weh. Und dann Adam erkannte Eva, das kommt oft in der Bibel vor, dass ein Mann seine Frau erkennt, das heißt, er hat mit ihr innigste Liebesgemeinschaft, er schläft mit ihr, er liebt sie und es kommt ein Kind und noch ein Kind und in der Bibel werden ganz viele Kinder geboren. eine innige Gemeinschaft von Leib, Seele und Geist. Ich springe etwas in der Geschichte. Als Abraham mit Isaak auf den Berg Moria geht, und das ist ja eine der seltsamsten Geschichten, und man kann die in- und auswendig kennen, und irgendwann, es ist egal, also mir geht so, egal wie alt ich bin immer wieder ganz seltsam berührt. Was ist das mit dieser Geschichte? Da fordert Gott einen Vater auf, dem er einen über lange Jahre einen Sohn verheißen hat, und dieser Sohn wird endlich geboren, und er fordert ihn auf: Geh mit ihm auf den Berg und opfere ihn mir, mir, dem heiligen Gott. Und als sie auf dem Berg sind und Abraham wirklich so weit ist und schon sozusagen das Messer, das den Opferaltar vorbereitet hat, das Holz für das Feuer, das Messer schon gezückt hat, da kommt Gott dazwischen und er sagt: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich, Gott, erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und diese Geschichte, die mich innerlich schüttelt, was ist da passiert, was wird da von Abraham verlangt, und dass die mal noch gerade so um Haaresbreite dann gut ausgeht, diese Geschichte ist die Grundlage des Volkes Israel, der großen Verheißung, dass auf diesem Volk der Segen liegen wird und damit natürlich auch für uns. Was deutlich wird von dem Erkennen, was wir jetzt hatten an den Beispielen, eine ganz unterschiedliche Bedeutung, auch von den Bildern her, im Hebräischen ein und dasselbe Wort, es ist eine ganz, ganz enge Gemeinschaft, Vertrautheit, Verbundenheit, sozusagen Herz zu Herz. Bei Abraham heißt es, nein, bei Mose heißt es später an einer Stelle: Mose sprach mit Gott und Gott sprach mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund, wie Mensch zu Mensch, Angesicht zu Angesicht. Und vorher und nachher steht, niemand wird das Angesicht Gottes sehen können. Und hier an der einen Stelle heißt es so, dass diese Vertrautheit da ist. Und es geht um diese Vertrautheit, die ursprünglich so gemeint war mit Erkennen. Jetzt ist es aber unrühmlich, unsere Geschichte hat nicht damit begonnen, dass Adam Eva erkannte und ein Kind geboren wurde und die Welt und dass die Menschheit weitergeht. Es startete auch nicht mit einer schönen Erkenntnis, sondern es startete zunächst mal mit dem Tausch, dass wir nämlich das Leben eingetauscht haben gegen die Erkenntnis von Gut und Böse. Das steht am Anfang. Und damit ist eigentlich die Menschheitsgeschichte schon zu Ende. Denn das, so wie Gott es gedacht hat, ist nicht eingetreten. Gleich ein Bruch zum Beginn, am Anfang der Geschichte. Jetzt könnten wir sagen, damit ist es passiert, dann ist es das jetzt gewesen. Und es geht auch gleich weiter und Kain erschlägt den Abel und hat auch Riesenprobleme und wir fragen uns, warum hat jetzt die eine Feuersäule oder Rauchsäule so und das eine Opfer nicht angenommen? Etwas schwierig zum Verstehen. Für mich ist so ein Punkt deutlich geworden: Da bricht etwas zusammen, wir erkennen Gut und Böse, aber es hilft uns zum Leben nicht wirklich weiter. Und gleichzeitig kommt etwas, und das ist die Liebe Gottes. Und da bin ich im Alten Testament vorne hängen geblieben, denke, Mensch, Abel und Kain und Kain und Abel, wow, ganz schön schwierig. Und dann kommt zu dieser Vers, Kain, der wird eingedenk vor Gott sozusagen, in der Reflexion, ich habe meinen Bruder umgebracht, das ist hier alles Mist und mein Leben hat auch keinen Sinn. Ihr müsst mal diese Verse lesen, das ist dramatisch. Und dann sagt er, egal wo ich jetzt hingehe, der Nächste, der mich trifft, haut mich tot. Und da macht Gott etwas, es steht dort, Gott gab dem Kain ein Zeichen, keine Ahnung, auf der Stirn, ein Punkt oder ein Hut hinten dran, keine Ahnung wie. Aber Kain ist auf einmal unterwegs und er wird nicht gleich erschlagen. Gott sagt sogar, wenn Kain erschlagen wird, dann werde ich den Kain rächen, den Mörder rächen. Also Gott hat einen Herzenswunsch, der schon da deutlich wird. Erkenntnis von Gut und Böse, das ist passiert, das ist eine Tatsache, das ist jetzt die Grundlage. Aber Gott in der Liebe versucht oder hat sich vorgenommen, das wieder zusammenzubringen, was jetzt auseinandergeklafft ist. In der Erkenntnis von Gut und Böse. Er möchte selbst von den Menschen wieder erkannt werden. Er will das, was zusammengehört, nämlich er und seine Menschen, das möchte er, dass es wieder zusammenkommt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, auch in Zukunft im Hinblick auf unseren Vers. das Verlangen des Vaters, von den Menschen erkannt zu werden. Und dann gibt er in die Schöpfung, in unsere Herzen gibt er Dinge hinein, dass wir ihn erkennen, dass wir merken, Mensch, selbst wenn du nicht an Jesus glaubst, nicht an Gott glaubst, auf einmal spürst du, ey, da ist etwas, das geht über mein Leben hinaus, über mein Verstehen hinaus. Da ist etwas, das ist höher als ich. Oder wenn du Jesus liebst, du spürst, der Vater hat mich angerührt. In den Lobpreisliedern, in fast jedem zweiten Vers, in fast jeder zweiten Zeile ist das so beschrieben. Jemand, der mich anrührt. Wenn da niemand da ist, der mich anrührt, dann bin ich alleine, dann fehlt mir etwas. Und der Vater ist unterwegs durch Jesus Christus, durch die Natur, durch so viele Dinge, dass er das wieder zusammenbringt, dass diese Sehnsucht bei uns Feuer kriegt und mehr Feuer kriegt und Kraft, dass das zusammenkommt, was am Anfang auseinandergerissen worden ist. Ich würde gerne eine kurze Pause machen, ich nehme einen Schluck Wasser, und dass wir mal drüber nachdenken, wo war das denn vielleicht in letzter Zeit, dass ich das so gespürt habe oder geahnt habe, dass der Vater in seiner Liebe sozusagen ja so eine Sehnsucht in meine Richtung gibt, erkenne mich, ich bin da, du bist nicht alleine. Einfach mal einen kurzen Moment, dass wir da mal nachdenken, wann habe ich das erlebt? Hast du das Verlangen des Vaters nach dir gespürt? Vielleicht, dass dein Herz bewegt war, dass ein Mensch etwas zu dir gesagt hat, was dir wohlgetan hat. Vielleicht hat ein Mensch dir etwas gesagt, was dir nicht wohlgetan hat, aber es hat dir doch geholfen und hat dir dann doch wohlgetan. Vielleicht ist auch etwas passiert, was du dir gewünscht hast. Vielleicht ist etwas nicht eingetreten, was du befürchtet hast. Vielleicht hast du einfach die innere Gewissheit verspürt, ich bin nicht alleine, der Vater ist da, ich bin getragen. Ich habe dieses ewige Leben, von dem Johannes berichtet, dass Jesus sagt, wenn du Gott erkennst und den Sohn, dann hast du ewiges Leben. Mehr braucht es nicht. Vielleicht kommt dir der Gedanke, ja, was muss ich denn jetzt tun, damit das mit dem Vater und mit seiner Liebe, dass das auch bei mir dann kommt. Was muss ich tun? Ja, es gibt vieles zu tun, besonders in der christlichen Gemeinde, ganz vieles gibt es zu tun. Ja, tue das. Und gleichzeitig, um die Liebe des Vaters zu erfahren, sie anzunehmen, brauchst du eigentlich nur zu schauen, was er tut. Wir könnten sagen, du hast uns solche strengen Gebote aufgelegt, sozusagen reingegeben in unser Gemeindeleben, in unser persönliches Leben, so strenge Gebote, nicht mal die Welt kann die halten. Und was für ein Aufwand, um das alles in die Reihe zu kriegen mit den 10 Geboten und mit all dem, was danach kam. Und der Vater hat schon damals seinem Volk gesagt, ich habe euch keine Gebote gegeben, das war nicht das Erste, was ich gegeben habe. Das Erste, was ich getan habe, war, euch aus dem Land der Finsternis zu befreien. Ich habe euch in die Freiheit gebracht. Das war meine Mühe. Und ein Lieblingsvers von mir ist 2. Mose 12, Vers 42. Das ist ein Text, der in der Sederfeier bei den Juden so gelesen wird. Es heißt dort, eine Nacht des Wachens war dieses für den Herrn. So ein ganz menschliches Bild. Gott ist sozusagen, der konnte nicht schlafen, der musste jetzt wach bleiben, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Mich spricht das so menschlich sehr an, dieses Wort. Da erfahre ich mal, dass Gott so richtig Mühe hatte, sein Volk da aus Ägypten zu ziehen. 10 Plagen und der Pharao immer noch nicht und das eigene Volk auch schwierig. Und am Schluss sollten sie auch noch das und das mitnehmen und der Teig war auch schon in der Schüssel und jetzt alle raus. Viel Sorge. Und das war unter der Überschrift, unter dem großen Begriff Freiheit, das war das Erste. Die Gebote gab es später in der Wüste. Und zwar nicht die moralischen Gebote, sondern Wegweisungen. Ihr habt den Lebensweg gewählt. Ich habe euch vorgelegt, Tod und Leben. Ihr habt den Lebensweg gewählt. Jetzt gebe ich euch Leitplanken an diesem Lebensweg. Keine moralischen Gebote, wenn du das nicht tust, dann, sondern Wegweisungen. Moses innigster Wunsch, und jeder von uns weiß wahrscheinlich, dass Mose eine schwierige Gestalt ist. Spät in Action gekommen, also sehr, sehr spät. Also wenn wir dann so, wenn man uns sagen würde, so mit 80, so jetzt kannst du mal anfangen, Gemeindearbeit zu machen, kannst mal anfangen, so ein bisschen mit den Leuten über Jesus zu sprechen und sowas, da wären wir seltsam berührt, würden wir sagen, mein Leben habe ich vertan, was habe ich denn getan? Jetzt mit 80 bereite ich mich vielleicht schon auf mein Lebensende vor. Also Mose spät zu Ehren gekommen und sein innigster Wunsch, als er dieses Volk führt und viel, viel durchgemacht hat, sein innigster Wunsch, das ist beschrieben im 2. Mose 33, Herr, lass mich doch deine Wege erkennen. Und wofür? Sodass ich dich erkenne. Und dieser Mose hatte wirklich das Vorrecht, war vielleicht eine kleine Ausgleich, den Gott gewährt hat für das, was er an hartem Führertum und Leitertum mit seinem Volk da hatte. Er hat zum Ausgleich dieses Vorrecht bekommen, mit Gott zu sprechen von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir von manchen Geschwistern hören, dass sie so ganz innige Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dann staunen wir so und sagen, oh, was du da erlebt hast, so ganz innig, so ganz liebevoll, berührt und bewegt. Und es trägt auch eine ganze Weile fort. Mose hat das erfahren. Er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und darin ist auch diese Liebe Gottes, dieses Werben. Er möchte von den Menschen erkannt werden. Und die Menschen sollen ihn erkennen. Und er möchte die Menschen erkennen. Er sagt, ich prüfe dich. Er sagt zum Volk, ich prüfe dich auf dem Weg in der Wüste, damit ich und du, damit wir dein Herz erkennen. Das Innerste, was dich bewegt. Dafür ist das gut. Viele Jahre später ruft Jeremia, mein Lieblingsprophet, dieser traurige Prophet, der viele traurige Nachrichten weiterzugeben hat und gleichzeitig auch wieder ganz, ganz großen, freudigen Ausblick, was wird sein mit dem Volk Israel am Ende der Tage, der ruft es hinaus in Jeremia 9, Vers 22. Er ruft es hinaus, dass es um das Herz geht. Erkennt mich und ich will euch ein neues Herz geben und ihr sollt es erkennen, dass ich Gott bin und ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Da ist es wieder, diese innigste Gemeinschaft. Gott erkennt sein Volk. Es gibt später im Neuen Testament noch innige Bilder mit der Braut und dem Bräutigam. Im Alten Testament schon ist es das Bild mit der Verlobung miteinander. Und merkt ihr so bis auf wenige Hinweise zu Johannes, wir bewegen uns voll im Alten Testament. Es ist alles drin. Der Vater ist da, es ist die starke Liebe da, es ist das Werben da. Es ist die Sehnsucht des Vaters nach den Söhnen und nach den Töchtern. Alles da. Vordeutung auf Jesus, alles komplett da. Und dann kommt die Erfüllung im Neuen Testament. Ich hatte gesagt, Erkennen ist Vertrautheit, ist Herzensangelegenheit. Und Gott spricht im Hosea, dass er das Volk in die Wüste führt. Das hatten sie nur wirklich bis zum Erbrechen, bis zum nicht mehr aushalten können, hatten sie das erlebt, in die Wüste geführt zu werden. Aus einem kurzen Weg wurde nochmal eine ganze Runde extra, eine ganze Generation. Und dort, sagt er, wird er mit dem Volk freundlich sprechen. Er wird Worte des Lebens sagen und er wird sie Wunder sehen lassen. Und dann kommt bei Hosea, bei diesen Propheten, kommt dieses Bild, was letztlich dann so eine Klammer ist zu dem Bild des Bräutigams und der Braut im Neuen Testament, was Paulus da entwickelt. Es kommt dieses Wort, ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Verloben, das ist schon eine relativ verbindliche Stufe. Schon verbindlich. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Nochmal, da ist am Anfang etwas zerbrochen, was zusammengehören sollte. Und bei Gott hat es immer zusammengehört. Es ist die ganze Zeit über hat es zusammengehört und der Vater wirbt darum und es soll wieder zusammenkommen. Und die Liebe des Vaters ist so groß, dass er ewiges Leben hineingibt. Und die Leute im Alten Testament haben dieses ewige Leben schon gespürt. Die Gegenwart Gottes, Schechina, das war ewiges Leben. Für das Volk war schon ewiges Leben, als Mose vom Berg kam. Sein Angesicht hat gestrahlt und sie haben sich niedergeworfen. Sie haben gesehen, der war mit dem lebendigen Gott in Gegenwart des lebendigen Gottes. Und er hat dann die Gebote gebracht. Und der Vater gibt letztlich in seinem liebenden Werben, in dem Mühen, der hat wahrscheinlich noch viel schlaflosere Nächte gehabt als damals beim Auszug aus Ägypten, in diesem Mühen, dass etwas zusammenkommt, was immer zusammengehören sollte, aber dann doch zerbrochen ist am Anfang, da gibt er seinen eigenen Sohn. Da ist die Klammer zu Moria, Abraham und Isaak. Gott gibt seinen eigenen Sohn, sein eigenes, sein Ich gibt er in den Tod, damit ewiges Leben kommt. Und die Frage, hast du ewiges Leben, die kannst du ganz verschieden verstehen. Ja, ich habe mich mal bekehrt, ich habe auch die Gewissheit des ewigen Lebens, ich ruhe darin. Ewiges Leben, ja, also ich komme auf jeden Fall, wenn nachher so ein Gericht kommt, ich weiß nicht genau, wie das da wird, ist widersprüchlich ausgedrückt. Ich komme dann nicht auf die eine Seite, wo so dunkel ist, ich komme auf die Seite, wo Jesus steht. Ich bin so ganz gewiss. Ja, sei gewiss. Du hast das ewige Leben, ja. Und ewiges Leben heißt, dass das zusammengefunden hat, was immer zusammengehört hat, was aber am Anfang zerbrochen ist, das findet wieder zusammen. Das heißt, Jesus betet hier in seinem hohenpriesterlichen Gebet, dass du der Vater, ich der Sohn und da meine Jünger oder auch die Menschheit, dass das zusammenkommt, dass sie dich erkennen, dass du mich gesandt hast und dass, wenn sie mich sehen, Jesus, dass sie dich sehen, diese eine Einheit. Und dann in dem Gebet ist noch so vieles drin, was ich jetzt gar nicht ausführen kann. Paulus sagt an einer Stelle, dass die Ratio, der Verstand ausreicht, dass wenn du in der Natur dich umherblickst, dass du siehst, dass ein Gott sein muss. Das reicht schon aus. Da hat dein Herz nur als Pumpe geschlagen und deine Ratio hat erkannt, es muss etwas Höheres geben. Du könntest auf den Gedanken kommen, dass du sagst, da muss ein Gott sein. Paulus sagt, das geht schon. Und dann kommt etwas Neues dazu, dass Gott in unser Herz etwas hineingelegt hat. Und es ist diese Sehnsucht, von der es heißt, ich wohne in einer Stadt und bin geborgen und wohne auch gerne hier, weil hier die Menschen das Vertraute ist und dass ich trotzdem unterwegs bin, weil ich weiß, mein Ziel ist nicht hier, sondern mein Ziel ist in der künftigen, in der bleibenden Stadt. Da ist eine Wohnung für mich bereitet. Die wird quadratmetermäßig passen, die wird von der Ausstattung her passen. Es wird die Einheit mit Jesus sein und dem Vater. Und dahin bin ich unterwegs. Und da kann ich mit der Ratio mir etwas vorstellen. Das kann ja hilfreich sein durchaus. Aber ich kann es doch mit dem Herzen nur erfassen. Mit der Sehnsucht innen. Und da hat Gott ein Feuer entzündet. Und von unserem Spruch, es ist das ewige Leben. Wenn du den wahren Gott erkennst und die Diskussion über die Götter, die ist so vielfältig in der Theologie, wenn du mit anderen Religionen sprichst, ganz, ganz vielfältig. Und das eigentliche Gespräch ist viel tiefer als die Argumente. Ich habe so überlegt, mit einem Moslem von Herz zu Herz zu sprechen. Da würden wir Christen sagen, vielleicht geht das gar nicht. Ich vermute, es geht, aus meinen Erfahrungen in der Studentenschaft, von Herz zu Herz zu sprechen. Was ist mit deinem Gott? Was ist mit meinem Gott? Was ist mit unserem gemeinsamen Gott? Den wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Und den hat der Vater gesandt, ich wiederhole mich jetzt, damit das zusammenkommt, was am Anfang zusammengehört hat, immer so gedacht war und eigentlich auch vom inneren Verständnis immer zusammengeblieben ist, aber doch am Anfang zerbrochen ist. Gut und Böse, die Erkenntnis von Gut und Böse, hat etwas zerbrochen. So, und jetzt kommt es wieder zusammen. Der Vater und der Sohn in der Einheit und wir in der Einheit mit drin. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Die Ratio kann uns helfen. Ich bin eines Morgens jetzt diese Woche, bin ich draußen gegangen und dann kam so eine Gruppe von, ich denke, es waren Wildgänse, Schwäne, ich weiß das nicht, ich kenne mich da in der Botanik nicht so aus, beziehungsweise in der Zoologie. Und die sind so ganz, so gar nicht so weit weg über meinem Kopf geflogen und dieses Schwingen der Federn war ein Gesang. Ich denke, wow, oh, am frühen Morgen, es war still. So ein Gesang. Ich habe zu Adlen gesagt, so vielleicht so ein Gesang, mir fiel nichts Besseres ein, so wie Sirenen, so wow. Also die Ratio, meine Ohren, meine Augen können schon etwas erkennen, da ist was Höheres. Gott, du hast das wunderbar reingelegt. Wenn du jetzt in deinen Garten guckst, die Kartoffel aus dem Boden holst, die ersten, das ist wunderbar in der Natur. Die Ratio kann das. Und das Herz schwingt vielleicht schon ein bisschen mit und das Herz sagt, da ist was ganz Wertvolles, da ist ein liebevoller Gedanke, dass du diese Knolle da aus dem Boden holst. Und ich sage zu Adeline, du, das, sie sagt, der Boden ist so hart. Ich sage, ja, die Knolle ist trotzdem gewachsen. Die hat den Boden zur Seite gesprengt. Und ich esse Stachelbeeren und der Strauch macht Stachelbeeren. Und die Himbeeren schmecken anders. Und als ich in Peru damals war, da gab es Zitronenbäume. Ich habe mich gefragt, ey, wie geht das aus dem gleichen Boden? Zitrone, so sauer. Also, da schwingt das Herz schon mit und du sagst, oh, das ist so liebevoll, das ist so köstlich. Du isst das und du erfreust dich an den Früchten Gottes. Und die Frage, hast du ewiges Leben, die kannst du dir dann beantworten. Die können wir uns gegenseitig zusprechen. Gott hat alles reingelegt. Ja, es ist das passiert, wenn du an einer Stelle Ja gesagt hast, innerlich, laut, unter Zeugen, wie auch immer, dann ist das zusammengekommen, was immer zusammengehört hat. Und was dann noch bleibt, ist, es ist eigentlich nur eine kleine, eigentlich gar nicht so schwierig. Der Vater ist da, der Sohn ist da und du gehst täglich durchs Leben und dein Herz lässt du immer ein bisschen noch anfeuern, dass dieses Feuer, was da drin brennt, was du immer wieder mal was durchflammt, auch wenn das ganze Leben mal so über dir zusammenbricht, dass es immer ein bisschen größer wird, das Feuer. Dass du immer ein bisschen mehr staunst. Und sagst, Mensch, und da auch. Und dann auch die kleinen Sachen und so. Tja, da habe ich so gedacht, eigentlich kann dann fast jeder sagen, ich habe Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist toll. Jesus schenkt das einfach. Ich wiederhole nochmal unseren Hauptspruch. Dies aber ist das ewige Leben, also Leben, was von Ewigkeit geht in Ewigkeit. Nicht erst dermal eins, wenn du tot bist oder stirbst, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir das auch in diesem heißen Sommer so erleben, vielleicht gerade in diesem heißen Sommer, dass wir dieses ewige Leben kosten dürfen und dass es immer mehr wird. Und dass es uns heilt, wo wir Heilung brauchen. Dass es uns ermutigt, wo wir Ermutigung brauchen. Und dass es uns auch bremst, wo wir eine Bremse brauchen. Amen.